Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen. Der Nationalrat diskutiert die Frage, ob Soldaten ihre Gewehre zu Hause aufbewahren sollen. Das Außenministerium zitiert den deutschen Botschafter. Die Schweiz wird sich über das Verhalten des Bundesfinanzministers beschweren. Die Postfinanz soll nicht ins Kreditgeschäft einsteigen, sagt die Gesamtregierung heute, anders als der Postminister gestern. El Salvador hat einen linken Präsidenten mit einer rechten Menge von Problemen. Pakistan vermeidet eine Gewaltwelle, wir fragen, wie lange. Und Bürgermeister Todd Davis, der Amerikaner, lächelt nur müde, wenn er Konjunkturpaket hört.
We haven't seen any stimulus money. It hasn't siphoned down to us yet.
Das Geld sei noch nicht bei ihm unten angekommen, in Dillon, South Carolina. Das Geld nicht, die Krise schon. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Georg Auftermauer mit dem Nachrichtenüberblick.
Der Nationalrat debattiert zurzeit über mehrere parlamentarische Vorstöße zum Thema Waffen. Im Vordergrund steht die Frage, ob die Armeewaffen noch zu Hause aufbewahrt werden sollen oder doch im Zeughaus. Zwei der Vorstöße wurden eingereicht nach einer Straftat in Zürich-Hönk im November 2007. Damals erschoss ein Soldat eine 16-Jährige mit dem Sturmgewehr. Im Nationalrat dürften die Vorstöße einen schweren Stand haben. Die vorberatende Sicherheitskommission, der Ständerat und der Bundesrat haben sich dafür ausgesprochen, dass die Armeewaffe weiterhin zu Hause aufbewahrt wird. Außenministerin Galmire hat den deutschen Botschafter in der Schweiz ins EDA bestellt. Der Grund sind Äußerungen des deutschen Finanzministers Pierre Steinbrück über die Schweiz und das Bankgeheimnis. Steinbrück hatte an einer Medienkonferenz die Schweiz mit Indianern und die OECD mit der Kavallerie verglichen, dies im Zusammenhang mit einer möglichen schwarzen Liste über Steueroasen. Steinbrücks Äußerungen seien inakzeptabel, aggressiv und beleidigend, sagte Bundesrätin Galmire in der Fragestunde des Nationalrats. Auf die Lockerung des Bankgeheimnisses habe man sich von Deutschland eine andere Reaktion erhofft und werde deshalb dem deutschen Botschafter mitteilen, wie man über die Sache denke, sagte Galmire weiter. Der Bundesrat hat seine Haltung bekräftigt, wonach die Postfinanz auch weiterhin im Inland keine Kredite vergeben darf. In einer Stellungnahme zu Handen des Parlaments heißt es, der Post solle es weiterhin untersagt bleiben, in dieser Sparte tätig zu sein. Der für die Post zuständige Bundesrat Moritz Leuenberger hat dagegen in einem Interview mit der Zeitung Zentralschweiz am Sonntag erklärt, Postfinanz sollte im Kredit- und Hypothekengeschäft aktiv werden dürfen. Damit solle das Gewerbe leichter zu Krediten kommen. Die Altersvorsorge ist in keinem anderen Kanton so lückenhaft wie im Tessin. Das ergibt eine Studie des Tessiner Gesundheitsdepartements. Danach verfügt eine von fünf werktätigen Personen im Tessin über keine Pensionskasse. Zudem zahle einer von vier nicht Festangestellten weder in eine Pensionskasse noch in eine dritte Säule ein. Eine freiwillige Altersvorsorge sei für viele Berufstätige ein Luxus, den sie sich nicht leisten könnten, heißt es in der Studie. Betroffen seien vor allem verheiratete Mütter, sagt der Gesundheitsdirektorin Pesenti vor den Medien. In Freiburg haben mehrere hundert Personen an der Beerdigung des Au-pair-Mädchens teilgenommen, das vor zwei Wochen im Kanton Aargau getötet worden war. Der vom Bischof Schönau geleiteten Trauerfeier wohnten auch Mitglieder der Freiburger Regierung bei. Mit einem Teilgeständnis des Angeklagten hat im österreichischen St. Pölten der Prozess gegen Josef Fritzl begonnen. Fritzl wird beschuldigt, er habe seine Tochter 24 Jahre lang im Keller seines Hauses gefangen gehalten und mit ihr sieben Kinder gezeugt. Der 73-Jährige bekannte sich schuldig in den Anklagepunkten Inzest, Nötigung und Freiheitsberaubung. Der Vergewaltigung sei er hingegen nur teilweise schuldig. Nicht schuldig sei er in den Punkten Sklavenhandel und Mord an einem Neugeborenen, sagte Fritzl. Die politische Krise in Pakistan ist vorerst entschärft. Ministerpräsident Gilani hat dem Druck der Opposition nachgegeben und den vor zwei Jahren entlassenen obersten Richter Chaudhry wieder eingesetzt. Chaudhry und Dutzende weitere Richter am Samstag werden wieder in ihre Ämter zurückkehren. Daraufhin sagte Oppositionsführer Sharif eine Massendemonstration in Islamabad ab. Libanon hat erstmals eine Botschaft im Nachbarland Syrien eröffnet. Die Eröffnung gilt als wichtiger symbolischer Akt für die Annäherung der beiden Länder. Während des libanesischen Bürgerkriegs von 1975 bis 1990 hatte Syrien Truppen in Libanon stationiert. Die letzten Soldaten hatten das Nachbarland im Frühling 2005 verlassen. Im kleinsten Land Mittelamerikas, El Salvador, kommt es zu einem Machtwechsel. Neuer Präsident ist der Kandidat der Linken, Mauricio Funes. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam er auf 51% und erklärte sich zum Sieger. Er wolle dem gespaltenen Land endlich den Frieden bringen, sagte er. Der Kandidat der rechten Arena-Partei, Rodrigo Avila, gestand seine Niederlage ein. Nach Angaben internationaler Wahlbeobachter kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. An den Küsten Süditaliens sind in den letzten zwei Tagen mehr als 500 illegale Einwanderer aufgegriffen worden. Laut dem italienischen Innenminister Maroni wollen 2 Millionen Menschen von Libyen aus mit Booten über das Mittelmeer nach Italien fahren. Italien wolle daher vermehrt illegale Einwanderer ausweisen. Dazu habe die Regierung in Rom die Kontakte zu nordafrikanischen Ländern verstärkt. Essen in französischen Restaurants soll bald billiger werden. Die französische Regierung will die Mehrwertsteuer für Gastronomiebetriebe von heute fast 20 auf 5,5% senken. Dies sagte Staatspräsident Sarkozy vor Branchenvertretern in Paris. Die Wirte müssten jedoch zusichern, die Preise zu senken und Arbeitsplätze zu sichern. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Das Swiss Market Index schloss bei 4.816 Punkten plus 1,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 7.360 Punkten plus 1,9%. Der Euro wird zu einem Franken 53,94 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 18,20. Die Wetterprognose. Am Dienstag liegen in der Früh in Gewässernähe lokale Nebelfelder, sonst bleibt es auch am Dienstag sonnig. Am Nachmittag ziehen vor allem im Osten und am Nordrand der Schweiz einige Wolkenfelder auf. Die Temperaturen erreichen dabei im Norden rund 15 und im Süden 18 Grad. Auch am Mittwoch bleibt es trotz einiger Wolkenfelder sonnig. Die Temperaturen steigen im Norden auf 12, im Süden mit Nordwind auf 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News mit diesen weiteren Themen. Mythos Wehrmann und Sturmgewehr. Muss das zweite beim ersten zu Hause stehen? Mythos strenges Waffengesetz. Bei uns kommt man leichter zu Waffen als in den meisten europäischen Ländern. Problem Bankenaufsicht. Fragen an Bankaufseher Eugen Haltiner. Dann die FMLN an der Macht. Was einmal eine marxistische Guerilla war, stellt in Salvador jetzt den Präsidenten. Ruhe in Islamabad. Was der Anfang einer Gewaltwelle in Pakistan hätte werden können, endet in Minne. Für wie lange? Immer mehr Gewaltverbrechen, jedenfalls in den italienischen Nachrichten, aber nicht in Italien. Weniger ist mehr. Weniger Mehrwertsteuer soll mehr werte Gäste in französische Bistros bringen. Und der Besuch in Ben Bernankes Geburtshaus. Es wird gerade wieder einmal verscherbelt. Reportage über die große Krise im kleinen Kaff. Echo der Zeit. In der Schweiz gibt es hunderttausende Waffen, die in Kellern oder auf Dachböden liegen und stehen. Es sind vor allem Armee, aber auch privat erworbene Schusswaffen, die in den Privathaushalten aufbewahrt werden. Vor dem Hintergrund der jüngsten Tötungsdelikte streitet der Nationalrat heute wieder einmal darüber, wie mit diesem Gefahrenpotenzial umgegangen werden soll. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die schaurigen Ereignisse der letzten Tage prägen die heutige Waffendebatte im Nationalrat. SP-Nationalrätin Evi Alemann.
Der Amoklauf von Winnenden und der Mord auf dem Volki-Landparkplatz rütteln auf und lassen uns schaudern. Denn wir wissen, Winnenden und der Volki-Landparkplatz können überall sein. Auch in unseren Städten und in unseren Dörfern.
Auch in der Schweiz würden jährlich Dutzende von Menschen Opfer von Schusswaffen. SP-Kollegin Chantal Gallade warb darum für ihren Vorstoss, damit wenigstens die Armeewaffen sicher im Zeughaus gelagert und aus den Privathaushalten verbannt würden. An die Ratsrechte gewandt fragte sie:
Ich frage Sie, wer von Ihnen hier drin schaut einer Mutter, die ihr Kind durch eine Armeewaffe verloren hat, in die Augen und sagt ihr: Tut mir leid, aber der administrative und organisatorische Aufwand, um das Leben ihres Kindes zu retten, war etwas zu hoch.
Dieser emotionalen Argumentation konnte Theophil Pfister von der SVP aber nicht folgen.
Mit dem Einschließen von 200.000 Armeewaffen ins Zeughaus ist nichts, aber auch gar nichts zu erreichen. Eine solche Maßnahme trifft jedoch die Armee, das außerdienstliche Schießen, es trifft die Schützenverbände und unzählige Schützenvereine. Die Ausbildung, die der Milizsoldat erhält und der private Besitz von Waffen hat in unserem Land die Sicherheit der Bevölkerung stets erhöht und nicht vermindert. Die Alternative wäre, dass im privaten Bereich nur die Kriminellen über Waffen verfügen.
Behauptete Pfister. Und Corinna Eichenberger von den FDP-Liberalen präzisierte, dass die Schusswaffe kaum das eigentliche Problem sei.
Denn letztlich operiert ein Mensch mit einer Waffe, nicht die Waffe tut dies selbst. Es braucht also die Energie für diese Gewaltanwendung. Und ein Messer oder ein anderer scharfer Gegenstand aus dem täglichen Gebrauch kann auch zur Gewaltanwendung missbraucht werden.
Die FDP-Liberalen wollen daher, wie die SVP, den linken Vorstoß nicht unterstützen, gleich wie auch viele in der CVP-Fraktion dem Wehrmann seine Waffe belassen wollen. Vor diesem Hintergrund hofft der grüne Nationalrat Joe Lang wenigstens auf seinen Kompromissvorschlag, ein zentrales Waffenregister, das besagt, wer wo wie viel Waffen erworben hat, soll potenzielle Täter frühzeitig erfassen.
In der Schweiz wird jedes Auto, wird jede Kuh, wird jeder Hund registriert und nun soll sogar ein zentrales Familienzulageregister eingeführt werden. Aber ein zentrales Waffenregister soll es nicht geben. Sind Waffen gefährlicher als Familienzulagen? Oder Kühe oder Hunde?
Ja zu einem zentralen Waffenregister, nein zum Vorstoß Armeewaffen ins Zeughaus, sagt da BDP-Nationalrätin Ursula Haller.
Wir meinen, dass die Waffe beim Wehrmann bleiben dürfe, weil wir auch glauben, dass der Wehrmann sich der Verantwortung bewusst ist. Verantwortung übernehmen, sehr verehrte Damen und Herren, können wir haben, aber wenn wir das Führen eines zentralen Waffenregisters, wenn wir uns dafür einsetzen. Denn Gefahren gehen ja nicht primär von den registrierten Ordnanzwaffen aus, sondern von den eben Hunderttausenden von Waffen im privaten Besitz.
Die Debatte ist noch im Gang. Das nationale Waffenregister hat eine gewisse Chance. Der Vorstoß Armeewaffen ins Zeughaus wohl kaum. Damit wäre das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Der Souverän wird sich später nämlich mit der gleichen Forderung noch beschäftigen müssen. Die Waffenschutzinitiative kommt nämlich zur Abstimmung.
Pascal Krauthammer. Der Nationalrat diskutiert also über Waffen, über das Sturmgewehr im Besonderen, aber auch über andere Waffen, Pistolen, Schrotflinten, Jagdgewehre. Linke Politiker verlangen, wir haben es gehört, ein strengeres Waffengesetz, etwa ein zentrales Waffenregister oder ein höheres Mindestalter und strengere Auflagen beim Kauf einer Waffe. Gäbe es weniger Waffen, gäbe es auch weniger Morde und Selbsttötungen, so argumentiert die Linke. Tatsächlich sind in der Schweiz besonders viele Waffen im Umlauf und in kaum einem anderen europäischen Staat ist es so einfach, zu einer Waffe zu kommen. Dominik Meyer.
Löchrig wie Schweizer Käse sei das Schweizer Waffenrecht. Das sagt Alan Howard, Politikverantwortlicher bei JANSA, dem International Action Network und Small Arms, einer Nichtregierungsorganisation, die den Besitz von Handfeuerwaffen bekämpft. Es sei viel zu einfach, in der Schweiz an eine Waffe zu kommen.
It's far too easy to obtain a handgun in Switzerland. So in comparison to the vast majority of European countries, the Swiss gun law is very weak. It's like Swiss cheese. It's got lots of holes.
Löcher, Schlupflöcher habe das Schweizer Gesetz. Vor allem deshalb, weil hierzulande im Grundsatz jede Frau und jeder Mann bestimmte Feuerwaffen besitzen darf. Einziges Kriterium, er oder sie muss unbescholten sein. Das habe historische Gründe, sagt Reto Gruber, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesamt für Justiz.
Die Schweiz hat wahrscheinlich aus ihrer gesamten Rechtstradition ein eher liberales Grundverständnis. Und das widerspiegelt sich dann auch und gerade auch im Waffenrecht, sodass man im internationalen Vergleich vielleicht auch heute noch sagen kann, dass das Schweizer Recht eher liberal ist.
Liberaler als zum Beispiel das Waffenrecht in Deutschland, Frankreich oder Belgien. Dort braucht es einen sogenannten Bedürfnisnachweis, wenn jemand eine Waffe kaufen will. Für die Jagd, für eine Arbeit im Sicherheitsgewerbe oder für den Schießsport. Beim Verhältnis zwischen Waffen und Bevölkerungszahl liegt die Schweiz zusammen mit Finnland an der europäischen Spitze. Dies zeigen Zahlen des Forschungsprojekts Small Arms Survey am Genfer Institut für internationale Studien. Das Bild ändert sich selbst dann nur wenig, wenn die Ordnanzwaffen nicht mitgezählt werden. Bis zu 4,5 Millionen Feuerwaffen sind hierzulande im Umlauf. Alan Howard von der Anti-Waffen-Lobby JANSA glaubt, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem leichten Zugang zu Feuerwaffen in der Schweiz und der Zahl von Tötungen und Selbsttötungen.
There is evidence that the ready availability of handguns in Switzerland is contributes to a high gun death rate.
Tatsächlich ist in der Schweiz die Zahl der Selbsttötungen höher als in den meisten europäischen Staaten. Zudem haben Studien gezeigt, dass in Kanada und Großbritannien die Zahl der Suizide mit Schusswaffen zurückging, nachdem die Waffengesetze verschärft worden waren. Alan Howard unterstützt die Forderungen der Schweizer Linken. Ein zentrales Waffenregister und strengere Kriterien beim Kauf und Besitz von Waffen. Am liebsten wäre ihm ein Gesetz wie in Großbritannien und Irland, wo Private gar keine Handfeuerwaffen zu Hause aufbewahren dürfen. Doch, sagt Alan Howard, von praktisch keinen Kontrollen direkt zum Verbot, dies sei für die Schweiz wahrscheinlich ein zu großer Schritt.
But I think that is possibly a very large step, going from no controls to a complete ban is possibly asking too much.
Das war ein Beitrag von Inlandredaktor Dominik Meyer. Die Aufsicht über die Banken muss verbessert werden. Darin sind sich die Politiker weitgehend einig. Nicht aber, wenn es um die Frage geht, wie das geschehen soll. Das wird sich auch diese Woche wieder zeigen, wenn das Parlament über das Bankgeheimnis und die Finanzkrise debattiert. Nathalie Christen hat mit dem obersten Bankkontrolleur, mit Eugen Haltiner, darüber gesprochen, wo er Verbesserungen bei der Bankenkontrolle nötig fände und allgemein, was er von der Aufweichung des Bankgeheimnisses hält.
Der Finanzplatz Schweiz bereitet Sorge aus ganz unterschiedlichen Gründen. Vor allem Banker und Bürgerliche plagt die Angst, Ausländer könnten viel Geld von ihren Schweizer Konti abziehen, weil der Bundesrat das Bankgeheimnis aufweichen und Steuerflüchtlingen keinen Schutz mehr bieten will. Doch diese Befürchtung teilt der oberste Bankenkontrolleur, FINMA-Präsident Eugen Haltiner, nicht.
Persönlich glaube ich nicht, dass jetzt massive Gelder abfließen werden, gerade aufgrund dieses Sachverhaltes. Die Wertkorrekturen, die wahrscheinlich durch die Börsenrückgänge in der Vergangenheit erlitten werden mussten, sind größer als potenzielle Geldabflüsse.
Sowieso schon angeschlagene Banken wie die UBS würden durch ein aufgeweichtes Bankgeheimnis nicht weiter geschwächt, glaubt Eugen Haltiner. Im Gegenteil.
Also ich glaube, es ist ein Beitrag zur Stabilität, insbesondere deshalb, weil die Schweiz nicht allein handelt, sondern letztendlich eine Vielzahl von Ländern hier sich diesem OECD-Standard annehmen werden.
Eine andere Sorge, welche in den nächsten Tagen Stände und Nationalräte diskutieren werden, beschäftigt den obersten Bankenkontrolleur hingegen schon mehr. Nämlich, wie kann seine Aufsichtsbehörde FINMA die Banken künftig besser kontrollieren?
Mehr Kontrollen sind immer besser als wenig Kontrollen. Und ich glaube, gerade im gegenwärtigen Marktumfeld ist es tatsächlich so, dass man sehr wohl mehr Kontrollen verantworten kann.
Dafür müsse er mehr Personal einstellen. Mehr als die bisher 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagt FINMA-Präsident Eugen Haltiner. Nur die Zahl allein mache es nicht aus, mahnte letzte Woche vor Parlamentariern auch einer, der es wissen muss. Jean-Pierre Roth, Präsident der Nationalbankdirektion. Die Finanzmarktaufsicht brauche auch mehr Know-how, und zwar in wichtigen Gebieten, welche sie bisher vernachlässigt habe. FINMA-Präsident Haltiner gesteht ein.
Wir sind in unserer Aufsichtstätigkeit eigentlich konzentriert auf das Einzelinstitut und haben volkswirtschaftliche Zusammenhänge nicht analysiert und haben dazu auch keine Inhouse-Kompetenz. Wir haben nun gesehen, dass es das braucht. Zusammen mit der Nationalbank, um ein Dialogpartner für die Nationalbank zu sein, braucht es auch volkswirtschaftliche Kompetenz innerhalb unseres Hauses.
Eine bemerkenswerte Selbstkritik. Diese Hausaufgabe, mehr Kompetenz, mehr Leute, will Haltiner in Eigenregie lösen. Doch damit werden sich vor allem Kritikerinnen und Kritiker aus dem linken Spektrum nicht zufrieden geben. Sie sind der Meinung, die Finanzmarktaufsicht kann Banken und Versicherungen gar nicht unabhängig kontrollieren, wenn an ihrer Spitze Leute aus genau diesen Branchen sitzen. So wie Eugen Haltiner selbst, ein ehemaliger UBS-Kadermann. Ausgerechnet im Konflikt der UBS mit den USA musste er nicht in den Ausstand treten, so beschloss es der FINMA-Verwaltungsrat.
Mein Problem ist, dass ich diese Situation, diese Konfliktsituation in einem möglichst vernünftigen Vorgehen lösen kann. Das ist unser Beitrag und nicht der Ausstand nur des Ausstands willen. Das führt zu keinen Lösungen.
Wer Fachwissen wolle an der Spitze der Aufsichtsbehörde, müsse Leute aus der Branche anstellen, gibt Präsident Haltiner zu bedenken. Doch sollte die Politik darin ein dauerndes Problem sehen, müsse sie die Strukturen ändern.
Wenn man dem Verwaltungsrat unterstellen würde, dass er in seinen Entscheidungen nicht unabhängig wäre, aufgrund dieser Rekrutierungsbasis, dann müsste tatsächlich die Pflichten, die dem Verwaltungsrat auferlegt sind heute, müsste man dem operativen Geschäft übertragen.
Haltiner schwebt ein Modell wie bei der Nationalbank vor. Der Verwaltungsrat würde sich nur noch um die großen Linien kümmern. Die wirklich wichtigen Entscheide aber wird ein starkes, unabhängiges Direktorium fällen. Mit diesen ersten Vorstellungen einer FINMA für die Zukunft zeigt Haltiner Bereitschaft, auf Kritik einzugehen. Für größere Veränderungen jedoch spielt er den Ball an die Politik zurück.
El Salvador, Zentralamerika, ein kleines Land, eingeklemmt an der Küste im Süden der größeren Nachbarn Guatemala und Honduras, 6 Millionen Einwohner. In den 70er Jahren bekannt geworden durch einen blutigen, einen grausamen Bürgerkrieg. 70.000 Menschen wurden umgebracht damals. El Salvador hat seit gestern einen neuen Präsidenten, erstmals einen Vertreter der Linken, Mauricio Funes. Ich fragte Toni Kepeler in San Salvador, was wird sich mit ihm ändern?
Ich würde sagen, das Land wird ein bisschen menschlicher, ein bisschen sozialer. Es war ja jetzt 20 Jahre lang eine sehr rechte Regierung von der Arena-Partei an der Macht, die im Prinzip die Interessen der großen Unternehmer hier bedient hat. Die Armut ist dadurch nicht geringer geworden, sondern eher größer. Und Funes hat Sozialprogramme versprochen, hat Programme für Frauen versprochen, hat Arbeitsbeschaffungsprogramme versprochen. Ein Teil davon wird er sicher umsetzen können und von daher wird die Mehrheit der Bevölkerung erstmal ein bisschen was vom Reichtum des Landes abkriegen.
Vom Reichtum des Landes existiert er? Kann er solche Programme bezahlen?
Das wird schwierig werden. Auch El Salvador leidet unter der Wirtschaftskrise. Von den 6 Millionen Einwohnern, sagten sie, wohnen in El Salvador. Dazu kommen nochmal 2,5 Millionen Salvadorianer, die in den USA leben. Die schicken Monat für Monat Geld an ihre Familien und dieses Geld wird eben, weil die USA unter der Krise leidet, in der Rezession ist, immer weniger. Von daher wird Funes Probleme haben, das zu finanzieren. Was er sagt, wie er es finanzieren will, ist über Steuern. Nicht indem er Steuern erhöht, sondern indem er einfach die Unternehmer, die bislang so gut wie keine Steuern bezahlen, zwingen will, auch Steuern zu bezahlen, wie es jeder andere tut.
Wie links ist die Politik, die er mit diesen Einkünften finanzieren will? Man redet ja in Lateinamerika von verschiedenen Linien, Chavez ganz links, Lula halb links. Wo müsste man ihn einordnen?
Funes würde ich eher als sozialdemokratischen Politiker einschätzen. Da gibt es allerdings einen Unterschied zwischen dem zukünftigen Präsidenten und der Partei, die er vertritt. Die Partei, die er vertritt, liebäugelt eher mit Figuren wie Chavez oder Fidel Castro.
Und diese Partei, die FMLN, war ja mal eine linke Guerilla-Armee im Bürgerkrieg mit diesen 70.000 Toten. Die Gegenpartei Arena, die gestern verloren hat, war mal der politische Arm von rechten Todesschwadronen. Jetzt nach dieser Wahl, nach dieser Entscheidung, wie tief ist dieser Graben noch?
Das ist gerade noch ein bisschen schwer zu sagen. Immerhin kann man sagen, dass Arena nach ein paar Stunden noch in der Nacht nach der Wahl das Ergebnis anerkannt hat. Das hat viele Beobachter eher erstaunt.
Was für eine Situation trifft der neue Präsident an? Also wie würden Sie die Lage wirtschaftlich, aber auch politisch in Salvador heute beschreiben in ein paar Sätzen?
Der Präsident hat sicher ein schwieriges Amt. Zum einen leidet auch El Salvador unter der allgemeinen Wirtschaftskrise. Ich hatte ja schon erwähnt, die Salvadorianer in den USA, die gerade immer weniger Geld schicken. Das Land hängt im Prinzip an diesem Geldtropf. Ein zweites großes Problem, was er hat, eben aufgrund der bislang fehlenden Sozialpolitik in diesem Land, hat El Salvador eine der höchsten Kriminalitätsquoten der Welt. Es gibt mehr als 10 Morde jeden Tag im Durchschnitt. Das müssen Sie sich vorstellen, bei nur 6 Millionen Einwohnern. Das heißt, er tritt ein Amt an, um das man ihn nicht unbedingt beneiden kann.
Erläuterungen von Toni Keppeler in San Salvador. Sie hören Echo der Zeit. Pakistan, wieso die Wende und wie lange? Italien, nicht mehr Verbrechen, aber mehr Verbrechensberichte. Frankreich, weniger Steuern, mehr Umsatz im Bistro. Und USA, die kleine Stadt und die große Krise. Besuch im Heimatdorf des Notenbankchefs. Das sind die weiteren Themen hier. Die Wende in letzter Minute. Mit einem Sternmarsch auf die Hauptstadt Islamabad wollte die Opposition in Pakistan gegen die Regierung des Präsidenten Zardari demonstrieren und vor allem für die Wiedereinsetzung des obersten Richters Chaudhry. Stunden vor den befürchteten heftigen Zusammenstößen entschied die Regierung, sie werde nachgeben. Die Demonstrationen wurden abgesagt, die Lage entspannte sich. Die Frage ist, für wie lange? Ich sprach mit dem Journalisten Stefan Kloß in Islamabad und wollte wissen, wieso plötzlich dieses Umdenken. Weiß man, wer da hinter den Kulissen was mit wem vereinbart hat?
Es gab im Grunde ein hochprominentes Dreiergespräch in der vergangenen Nacht. Das dauerte mehrere Stunden zwischen dem Armeechef, dem Präsidenten, also Ali Zardari, und Premierminister Gilani. Die drei haben festgestellt, dass die Lage doch sehr bedrohlich ist, dass der Marsch der Opposition Richtung Islamabad sehr massiv ausfallen wird, dass es möglicherweise hier große auch Sicherheitsprobleme geben könnte in Islamabad. Und deshalb hat man sich entschieden, nun doch das Wahlversprechen einzulösen, das die Regierung ja vor einem Jahr gegeben hat, nämlich die Richter wieder einzusetzen. Und man will damit im Grunde auch eine größere Krise hier abwenden. Es ist nicht die Regierung, die das entschieden hat. Das war dieses Dreiergespräch. Und ich denke mal, das wird jetzt erstmal kurzfristig für Entspannung sorgen.
Kurzfristig Entspannung. Die Frage ist, wie ist das längerfristig? Man hat ja immer wieder gelesen und gehört, der Präsident wolle diesen Richter nicht einsetzen, weil er für sich befürchten muss, dass es ihm dann sozusagen selber an den Kragen geht. Wie stabil ist die Lage jetzt längerfristig mit dieser Entscheidung?
Ja, diese Vorhersagen oder überhaupt Vorhersagen lassen sich in Pakistan nur sehr, sehr schlecht machen. Aber es sieht so aus, dass eine große Krise zunächst erst einmal abgewendet werden konnte. Chaudhry wird also am Samstag im Grunde sein Amt antreten. Er wird all die Fälle wieder aufnehmen, die er bearbeitet hatte. Und das, was in den Medien oft verbreitet wurde, was man auch lesen konnte, dass also Präsident Asif Ali Zardari Angst hatte, dass Chaudhry wiederkommt, weil dann Chaudhry alte Korruptionsfälle, die gegen Zardari gelaufen waren, öffnen könnte. Das ist nicht der Hauptgrund gewesen. Ich denke mal, es war auch das Militärestablishment, die ihn gefürchtet hat, weil er auch viele Geheimdienstleute vor Gericht geladen hatte, wegen verschiedenen Fällen und so weiter. Ich denke aber, Chaudhry hat einen guten Ruf im ganzen Land. Er wird nicht tun, was die politische Stimmung anheizen könnte. Er wird ganz normal seinen Job machen, entsprechend der Verfassung. Und da sind hier sich die Anwälte einig. Das wird zunächst erstmal ganz ruhig ablaufen.
Einschätzungen von Stefan Kloß in Islamabad. Wenn in diesen Tagen viel über Gewaltverbrechen berichtet wurde und wird, über den Mord am Au-pair-Mädchen Lucy, das Beziehungsdelikt in Volkezwil oder den Amoklauf im süddeutschen Winnenden, stellt sich, zumindest für die Medien, immer auch die Frage, wie berichten wir darüber und wie viel? Wie nahe gehen wir an dieses Geschehen ran und wo hört die Information auf, wo beginnt die Sensationslust? In Italien ist die Hemmschwelle der Journalisten, über Gewaltverbrechen in allen Variationen zu berichten, in den vergangenen Jahren stark, sehr stark gesunken, berichtet Massimo Agostinis in Rom.
Wenn die italienischen Radio- und Fernsehstationen am frühen Morgen auf Sendung gehen, so folgen kurz nach den Informationen über in- und ausländische Politik sowie Wirtschaft ganze Kaskaden von Verbrechensmeldungen. In allen Einzelheiten wird berichtet, auch über den schrecklichsten Gewaltakt. Die Namen von Tätern und Opfern werden schnell verbreitet. In den Tageszeitungen ein ähnliches Bild. Seitenlange Berichte mit Fotos und Karten, versehen mit Pfeilen und Kreisen, die angeben, woher der Täter kam und wo das Verbrechen schließlich geschah. Kaum ein Halten mehr gibt es, wenn ein Ausländer, besonders ein unbeliebter Rumäne, Täter oder zumindest tatverdächtig ist. Das Centro d'Ascolto, ein Monitoring-Institut, dessen Unabhängigkeit anerkannt ist, hat nun alle Fernsehnachrichten der großen Sender untersucht, also jene der staatlichen RAI, aber auch jene, die zu Silvio Berlusconis Mediaset-Konzern gehören. Das Fazit der Studie: Widmeten die TV-Stationen Gewaltverbrechen vor 6 Jahren erst 10% der Sendezeit, stieg diese zuerst kontinuierlich und ab 2006 explosionsartig auf rund 25% der gesamten Sendezeit im vergangenen Jahr an. Die Nachrichtenchefs von Rai bis Mediaset bestreiten die Zahlen gar nicht, sondern geben unumwunden zu, Berichte über Gewaltverbrechen, das bringt Einschaltquote. Ein Blick in die Statistik zeigt aber, anders als die Berichterstattung glauben macht, haben die Gewaltverbrechen in Italien in der Untersuchungsperiode nur leicht zugenommen. Das Cento d'Ascolto weist vorsichtig auf einen anderen politischen Zusammenhang hin. Während der Amtsperiode der Mitte-Links-Regierung unter Romano Prodi nahm die Berichterstattung über Gewaltverbrechen massiv zu, und zwar auf allen TV-Sendern in ähnlichem Ausmaß. Die Sender versuchten so, die Einschaltquoten zu erhöhen und sorgten so dafür, dass das Thema auf der Politagenda ganz nach oben rutschte. Die Mitte-Rechts-Opposition unter Silvio Berlusconi bearbeitete das Feld perfekt. Mitte-Links negierte das Thema lange und hatte dem Trommelfeuer von rechts kaum etwas entgegenzusetzen und wurde an der Urne vernichtend geschlagen. Die Niederlage von 2008, den TV-Stationen in die Schuhe zu schieben, so wie dies die Linke in der Folge gerne tat, ist Nonsens. Sie hat in anderen Bereichen schwer versagt. Aber die Studie des Centro d'Ascolto weist auf den engen Zusammenhang zwischen italienischer Politik und italienischem Fernsehen hin.
Das war deres Italien-Korrespondent Massimo Agostinis in Rom. In Frankreich sinkt die Mehrwertsteuer in Restaurants um volle 14 Prozentpunkte, von fast 20 auf 5,5%. Präsident Sarkozy löst damit ein Wahlkampfversprechen seines Vorgängers ein und dürfte im Gegensatz zu den Gourmets selber nicht besonders glücklich sein darüber. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass die Gastronomie in Frankreich zu den menschlichen Grundbedürfnissen zählt, das Élysée hat ihn heute erbracht. Nicht mehr der übliche Mehrwertsteuersatz von fast 20%, sondern der Vorzugssatz von nur 5,5%. Für besonders wichtige Dienstleistungen wird künftig auf die Menüs und à la carte Gerichte draufgeschlagen in allen französischen Brasseries, Restaurants und Feinschmeckertempeln. Ein Sieg auf der ganzen Linie fürs Gastgewerbe, der wohl mit einigen Champagnerflaschen gefeiert wird. Präsident Sarkozy hat sich heute dazu durchgerungen, doch die Wirte verdanken es weniger ihm, Sarkozy, als seinem Vorgänger, dem Gourmet und Gourmand Jacques Chirac. Der hatte den Restaurantbesitzern als erster von den rosigen Zeiten vorgeschwärmt mit tieferen Mehrwertsteuern. Es gab zwar leise Kritik von manchen Volkswirtschaftsexperten, die fanden, das viele Geld diene dem Wirtschaftsstandort Frankreich mehr, wenn es statt in die Restaurants in die Forschungslabors investiert würde. Doch die Gastronomie gehört nun mal zum kulturellen Erbe des Landes und die Restaurantbesitzer waren Chiracs treue Wähler. Einziges Problem, der Präsident hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn über Sondersätze bei der Mehrwertsteuer entscheidet nicht Frankreich, sondern die Europäische Union, und zwar mit Einstimmigkeit. Und Chirac schaffte es über all die Jahre nicht, die Partner von der Notwendigkeit einer solchen Vorzugsbesteuerung für Restaurants und Gourmets zu überzeugen, am allerwenigsten die Deutschen. Bis letzte Woche, da erhielt Sarkozy nach 7 Jahren Blockade ganz unverhofft die Zusage, gleichsam stellvertretend für seinen Vorgänger Chirac. Der deutsche Finanzminister spottete zwar, eine solche Maßnahme sei viel zu teuer und schloss sie für sein Land aus. Und Sarkozy steckt wohl in einem ähnlichen Dilemma. Auf mehr als 3 Milliarden Euro wird der französische Staat deswegen verzichten müssen jedes Jahr. Und das jetzt in der Krise, wo der Haushalt ohnehin schon tief in den roten Zahlen ist. Da kommt die Bewilligung aus Brüssel eigentlich denkbar ungünstig, es sei denn, man betrachte den tieferen Steuersatz als eine Art dauerhaftes Konjunkturprogramm. Auf dieser Linie argumentieren die Wirte mit Verweis auf andere beschäftigungsintensive Branchen wie das Baugewerbe, wo im Moment ebenfalls der tiefere Mehrwertsteuersatz gilt.
Deres Frankreich-Korrespondent Philipp Scholkmann. In den USA sind 12,5 Millionen Menschen arbeitslos, so viele wie seit 25 Jahren nicht mehr. Doch bereits im nächsten Jahr könne es mit der Wirtschaft wieder aufwärts gehen, das sagt Ben Bernanke, der Chef der US-Notenbank. Bernanke, der in Washington mit allen Mitteln gegen die Finanzkrise angeht, stammt selber aus der Kleinstadt Dillon im US-Bundesstaat South Carolina. Und dieses Städtchen Dillon mit seinen 7000 Einwohnern ist ein typisches Beispiel dafür, wie kleine Städte in den USA unter der Wirtschafts- und Finanzkrise leiden und gegen sie ankämpfen. Aus Dillon, South Carolina, die Reportage unseres USA-Korrespondenten Peter Vögele.
Es ist das vielleicht berühmteste Haus Amerikas, das in jüngster Zeit zwangsverkauft wurde, weil der Besitzer die Hypothekenraten nicht mehr zahlen konnte. Ein Haus von Millionen und eine Chiffre für die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise, die mit dem überhitzten US-Immobilienmarkt ihren Anfang nahm. Der 27-jährige Travis Jackson, Kreditsachbearbeiter der lokalen Bank, hat das Haus für ein Schnäppchen gekauft und führt durch die leeren Räume. Räume, in denen Ben Bernanke aufgewachsen ist, der Chef der US-Notenbank, der Mann, der mit Billionen und allen verfügbaren Hebeln die Weltwirtschaftskrise in Washington bekämpft. Wohlgemerkt, die Bernankes haben dieses Haus nicht verloren. Seit sie es Mitte der 90er Jahre verkauft haben, ging es durch verschiedene Hände, aber das Beispiel zeigt, wie in dieser globalen Krise alles zusammenhängt, wie alle betroffen sind. Ben Bernanke, der in Washington das große Rad zu drehen versucht, wuchs in Small Town America im 7000-Seelen-Kaff Dillon in South Carolina auf. Sein Vater war als Apotheker respektiert, doch Ben Bernanke war sich auch nicht zu schön, zwischendurch auf dem Bau zu arbeiten. Amtrak comes by here twice a day, along with every freight train. Zweimal täglich fährt der Amtrak die nationale Eisenbahn durch Dillon, erklärt Bürgermeister Todd Davis entschuldigend, als der Zug das Gespräch unterbricht. Es war diese stark frequentierte Bahnlinie, die der Gründung Dillons vor 99 Jahren Pate stand und für den Aufschwung der Kleinstadt sorgte. Dillon lebte von Tabak, Baumwolle und Textilien.
When August came around, you could smell the tobacco in the air. You really could.
Im Sommer habe überall der Tabakgeruch in der Luft gelegen, erinnert sich Mort Bernanke, der 80-jährige Onkel des Notenbankchefs, der noch immer eine Drogerie betreibt. Doch alle drei Industriezweige sind inzwischen untergegangen. Zuletzt wurde Dillon Yarn, die Garnfabrik mit 400 Beschäftigten, von einem Konkurrenten aufgekauft und kurze Zeit später, im Sommer 2007, geschlossen. Nur ein Rumpfunternehmen mit 40 Angestellten hat überlebt. Dillon hat rund 14% Arbeitslose und leidet nicht nur an einem Strukturwandel, sondern nun auch noch an der Wirtschaftskrise. Bürgermeister Todd Davis, im Hauptberuf Finanzberater und Versicherungsagent, weiß genau, was das heißt.
Well, I see it because of the nature of my business. I do a lot of health insurance. And when business slows, sometimes their health insurance there is the first to go.
Die Leute kündigten ihre Krankenkasse und lösten ihre dritte Säule auf.
We're cutting back on retirement benefits, we're cutting back on retirement healthcare, but we don't want to lay anybody off.
Die Stadt kürze die Altersvorsorge ihrer Mitarbeiter, um Entlassungen zu vermeiden. Don Stout, der Vizepräsident von Dillon Yarn, des Rumpfunternehmens jener Garnfabrik mit einst 400 Angestellten, glaubt, dass es seinen Enkeln einmal schlechter gehen wird als ihm.
My grandchildren will not have the opportunity to have the lifestyle that I have.
Ein ungeheurer Satz. Denn der Glaube, dass es den kommenden Generationen besser gehen wird und soll, ist quasi das Vaterunser der Amerikaner. Bleibt die Hoffnung auf das 790 Milliarden Konjunkturprogramm von Präsident Obama.
We haven't seen any stimulus money. From an education standpoint, from an infrastructure standpoint, from the city. It hasn't siphoned down to us yet.
Bisher sei noch kein Geld nach Dillon gelangt, sagt Bürgermeister Davis. Seine Gemeinde hat zwei Projektanträge für Staatsgelder eingereicht. Ein 10-Millionen-Projekt für eine Kläranlage, nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes wünschbar, sondern auch unabdingbar, um Investoren ansiedeln zu können, sagt Davis. Und ein Antrag für eine Trinkwasserleitung. Doch der stockkonservative Gouverneur von South Carolina, Mark Sanford, hat die staatlichen Hilfsgelder bislang abgelehnt. Weil zukünftige Generationen belastet würden, weil die Hilfsprogramme aus Washington langfristige Verpflichtungen auch für South Carolina zur Folge hätten, weil der Dollar an Wert verlöre, argumentiert der Gouverneur, und die Menschen ergänzen, weil Sanford politische Ambitionen habe. Nicht einmal der den Republikanern zuneigende Bürgermeister Todd Davis versteht den Gouverneur. Doch es gibt auch Kritik in Dillon am Konjunkturprogramm von Präsident Obama. Das Geld werde mit der Gießkanne verteilt, so seien für den Neubau der maroden J.V. Martin High School nur 1,5 Millionen Dollar an Staatsgeldern vorgesehen. Viel zu wenig, sagt Bürgermeister Davis. Und der Arzt Wally Bloom kritisiert beim Mittagessen im Dillon Rotary Club, dass die Regierung auf Teufel komm raus den eingefrorenen Kreditmarkt wieder zu beleben versuche, obwohl gerade das exzessive Leben auf Pump Ursache der Krise sei.
The thing that really concerns me is that when you have an alcoholic, you don't give him more alcohol, okay?
Einen Alkoholiker kuriere man auch nicht mit Alkohol, sagt der Arzt. Ganz anders der Makler Kelly Hayes, der bemängelt, dass die Bedingungen für Hypotheken geradezu absurd verschärft worden seien und die Immobilienkrise so nachgerade angeheizt werde.
A lot of lenders are requiring 2-year consecutive history and 6 months on the same job to get a loan.
Für einen Kredit müsse man vielerorts nicht nur 2 Jahre lang einen Job, sondern 6 Monate in Folge denselben Job haben.
In this market, I mean, if I fry chicken at McDonald's, I can fry chicken at KFC, but no, that ain't the way they work. You got to have 6 months on the same job.
Du kannst Huhn in McDonald's oder beim Konkurrenten Kentucky Fried Chicken braten, ist doch egal. Aber für einen Kredit muss es 6 Monate lang bei McDonald's sein, schimpft Hayes. Und inzwischen werde manchmal auch geprüft, ob der Arbeitgeber des Kreditnehmers die nächsten Monate überlebe. Das sind Stimmen von unten. Doch in Dillon ist der Glaube an die oben nicht verloren. Schließlich sitzt mit Ben Bernanke einer aus Dillon an den Schalthebeln. Nicht der beste Experte auf der ganzen Welt, aber einer der besten, sagt Ben Bernankes Onkel Mort Bernanke.
The world has, not just the United States, but the world has one of the brightest people. I'm not saying the brightest people or the best, but I'm saying one of the best.
Sein Glaube ist so unerschütterlich, dass er sogar noch eine lustige Anekdote zum Nachteil Bernankes anfügt. Der blitzgescheite Ben sei einmal gescheitert, als 11-Jähriger beim berühmten Buchstabierwettbewerb Spelling Bee, bei dem Kinder schwierige Worte buchstabieren und dies im landesweiten Final in Washington. Gescheitert, weil er ein Fremdwort nicht kannte, ein Fremdwort, das zugleich aber Titel eines der populärsten Filmsongs der Zeit war, den fast jedes Kind singen konnte. Edelweiß hieß das Zauberwort damals.
Edelweiß. Edelweiß.
That's exactly.
That's a flower, right?
Edelweiß. Ben Bernanke wäre froh, wenn sein Problem oder die Lösung seiner Probleme Edelweiß hieße.
Edelweiß, bless my homeland forever.
Edelweiß in der Reportage von Peter Vögele aus Dillon, South Carolina. Wenn Sie selber ein Bild davon haben wollen, wie dieses Geburtshaus von Ben Bernanke ausschaut, das hat verkauft werden müssen, oder die leere Textilfabrik, in der jetzt nur noch 40 Leute arbeiten, Bernankes Onkel oder Bernankes Apotheke, dann blättern Sie im Fotoalbum von Peter Vögele. Er hat einige Bilder gemacht und ins Web gestellt, die finden Sie unter www.drs.ch. Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Roman Fillinger, für die Nachrichten Eva Gammertha, Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.